Ein 24-jähriger Hedgefondsmanager verliert innerhalb von wenigen Tagen ein Portfolio von über 40 Milliarden Dollar. Hallo und herzlich willkommen. Darum geht es heute im neuesten Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und wir werden heute über diesen spektakulären Fall sprechen, der letzte Woche durch die Presse ging, der durch die Medien ging. Wahrscheinlich hast du auch schon davon gehört, aber selbst wenn du dieses Video jetzt erst viel, viel, viel später liest und alles schon vorbei ist, bleibt dieses Video super spannend, denn wir werden uns heute nicht nur anschauen, was ist da passiert, sondern, und das machen, glaube ich, momentan die allerwenigsten, wir werden uns anschauen, was können wir aus dieser Geschichte lernen, denn man kann unglaublich viel aus dieser Geschichte lernen. Ich würde sogar sagen, wer versteht, was hier passiert ist, wer versteht, was mit diesem Hedgefonds von Leopold Aschenbrenner passiert ist, der wird bessere Ergebnisse in seinem eigenen Börsenhandel erzielen. So, das ist mein Versprechen aus diesem Video und jetzt fangen wir erstmal an. Was ist passiert? Also, es geht um diesen jungen Mann hier, Leopold Aschenbrenner. Leopold Aschenbrenner ist man sich nicht ganz so sicher, 2001 oder 2002 geboren und ist, wie der Name vermuten lässt, ein Deutscher. Leopold ist ein Deutscher und man kann sagen, das ist ein, ja, das, was man so als kleines Wunderkind bezeichnet. Also die Schule schon sehr, sehr zeitig abgeschlossen, nicht abgebrochen, sondern abgeschlossen. Er war auch der John F. Kennedy Schule in Berlin. Mit 19 ist er dann an die Columbia University gekommen und so weiter und so fort. Aber was wirklich spannend ist, Leopold hat sich immer schon sehr, sehr engagiert. Und ich habe ein Video gefunden, das will ich dir ganz kurz zeigen. Und zwar ist dieses Video hier auf X aufgetaucht. Und dieser junge Mann hier, den man hier sieht, der hält eine Rede. Und zwar auf dem Parteitag der Grünen und Bündnis 90. Aber jetzt bitte, bitte keine Vorurteile. Ne? Das ist ein paar Jahre her. Wir können mal ganz schnell schauen, wann das Ganze war. Also muss ein paar Jahre her sein. Also 4, 5, 6 Jahre, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Er hält hier also eine Rede. 14 Jahre, also man hat es gerade hier gesehen. So, im November 2016 hat er hier also eine Rede gehalten. Und auch wenn er es jetzt nicht hören könnte, ist glaube ich ohne Ton. Und danach hat er eben sein Abitur gemacht mit 15. Also es ist ein echt schlauer Junge, weil überleg mal, was musst du Partei hin oder her, ne? Das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Was musst du für ein Mensch sein, dass du dich mit 14 Jahren auf einen Parteitag stellst, wo nur erwachsene Menschen sitzen und da so selbstbewusst und so so frei eine Rede hältst und da lassen sie ja jetzt auch nicht jeden hin, ne? Also das ist ja auch nicht so, wie gesagt, Partei spielt jetzt keine Rolle, aber da lassen sie auch nicht jeden hin, da kann nicht jeder 14-Jährige kommen und sagen, ich rede mal, sondern da muss schon was Besonderes sein. So, was ist spannend an der Story von Leopold? Und zwar Leopold Aschenbrenner, und ihr könnt das nochmal hier auf dem Wikipedia auch gerne nachlesen, wenn ihr das wollt. Leopold Aschenbrenner hat eins gemacht, nämlich er ist einer der Mitgründer oder einer der ersten Mitarbeiter von OpenAI. Und bevor er das gemacht hat, war er bei FTX. FTX, das ist die Kryptobörse. Und er war dort allerdings nicht im Operativen, sondern er hat da im FTX Future Team gearbeitet. Das war eine philanthropische Gesellschaft von FTX. Und FTX, wenn ihr sagt, ah, FTX habe ich schon mal gehört, was ist das? Richtig, Sam Bankman-Friedman, glaube ich, hieß der. Das war so eine Kryptobörse, die implodiert ist. Ne? Die haben sich verzockt, implodiert und Sam Friedman, der sitzt jetzt im Gefängnis und in Amerika und hofft, dass ihn Trump mal irgendwann begnadigt. So, da war er jedenfalls, war er mit dabei und danach ist er zu OpenAI gegangen. OpenAI, das kennt ihr alle, das ist die Firma, die ChatGPT gegründet hat. So, und bei ChatGPT war er also in der Forschung mit mehreren anderen, nämlich unter anderem, er war da im sogenannten Super Alignment Team von Ilya Sutskever und Jan Leike, und das sind in dieser KI-Welt gigantische Namen. Ne? Das sind gigantische Namen, das ist so wie Warren Buffett in der Investmentwelt, sind diese beiden in der KI-Welt, egal von wem so angesehen, die größten. Und er hat dann später etwas veröffentlicht. Das Ganze hieß Situational Awareness, Situationsbewusstsein. Und das hat er vor 3 oder 4 Jahren hat er das Ganze veröffentlicht und hat darauf hingewiesen, wie sich KI entwickeln könnte. Also zu einer Zeit vor 4 Jahren, ich glaube, da war das erste Modell von ChatGPT noch nicht mal veröffentlicht. Und er hat da extrem spannende Dinge gesagt. Und dieses White Paper hier gilt so ein bisschen auch als die Bibel für alle, die was mit KI zu tun haben. Und wie gesagt, da war vor 4 Jahren, war 20 oder so. Und er hat unter anderem gesagt, 2027, also nächstes Jahr, werden wir wahrscheinlich an einen Punkt kommen, das war also eine Voraussage, wo die KI selbstständig sich entwickeln wird, also die sogenannte Superintelligenz. Er hat aber auch vor Risiken gewarnt, und deswegen, ich mache euch den Link hier mal in die Videobeschreibung. Und wer Zeit und Lust hat, liest sich das Ganze mal durch. Immer noch super, super spannend. So, es gab dann bei OpenAI gab es dann Streit. Jedenfalls, er ist dann da entlassen worden. OpenAI hat gesagt, er hat irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verraten. Er sagt, nein, das war natürlich nicht so. Und da ging es hin und her. Das passiert nun mal. Aber dann hat er gesagt, hey, ich habe verstanden, was die nächsten Jahre Geld verdienen wird. Und er hat den Flaschenhals erkannt. Und der Flaschenhals ist ja die Energie. Das heißt, der Flaschenhals ist ja die Energie, nämlich dass er sagt, okay, oder das wird das mittlerweile auch wissen, die großen Konzerne, ne, Amazon, Meta, Google und so weiter, investieren unglaubliche Mengen in KI. Und das wird ihre Bilanzen dramatisch belasten. Und wir sehen ja auch seit geraumer Zeit, dass die Performance dieser Aktien nicht gut läuft. So, gleichzeitig gibt es aber Firmen, die quasi das Ganze, sagen wir mal, die Schaufelhersteller. Und das sind zum einen natürlich gewisse Chiphersteller, Micron, SanDisk, Hynix, Samsung, aber auch zum Beispiel so Firmen wie Iron, ehemaliger Betreiber von Bitcoin-Farmen, die dann umgeschwenkt sind und gesagt haben, okay, wir nutzen unsere ganze Technik, um eben den KI-Firmen quasi den Strom zur Verfügung zu stellen, aber auch Bloom Energy und so weiter. Und Leopold Aschenbrenner hat das schon vor 4 Jahren erkannt und hat gesagt, also diese Firmen, die werden durch die Decke gehen und gleichzeitig, und jetzt kommt's, hat er etwas gemacht, was sehr, sehr viele Hedgefonds auch machen. Er hat gesagt, wenn das eine gut läuft, muss das andere schlecht laufen. Und dann hat er ganz einfach diese ganzen Aktien, die er gut fand, gekauft. Also sag mal, die KI-Schaufelhersteller hat er gekauft. Und gleichzeitig hat er Softwareaktien geschortet. Ne? Und wir wissen alle, dass Software gerade in den letzten Monaten, zurzeit hat sich da wieder ein bisschen erholt, kommen wir gleich noch drauf, aber jetzt mal so die letzten 1,5 Jahre brutal verloren hat, ne? Weil jeder gesagt hat, oh mein Gott, niemand braucht mehr eine Software, das macht doch KI, das machen doch die Agenten alles selber. Er hat dann von Bekannten, glaube 100 Millionen Dollar bekommen und hat einen eigenen Hedgefonds gegründet und den hat er nach diesem White Paper hier, Situational Awareness, so hat er ihn auch genannt, so sieht übrigens eine Website eines Hedgefonds aus, ne? Von ganz, ganz vielen Hedgefonds. Das ist alles, was auf dieser Website ist. Mehr gibt's da nicht, ne? Kannst du, also die ganzen bunten Bildchen und so, ne? Das gibt's alles nicht. Also hier, das ist der Hedgefonds. Und wie gesagt, er hat das gegründet dann im September 2024. Das ist also knapp 2 Jahre her, hat er diesen Hedgefonds gegründet, hat 100 Millionen bekommen und hat danach brutale Performance hingelegt. Hunderte von Prozenten hat er Gewinn gemacht, weil natürlich dann wirklich diese Aktien, die er gekauft hat, durch die Decke gegangen sind und die Aktien, die er geschortet hat, sind gefallen. So, das heißt, er lag mit seiner Investmentthese 100% richtig. So, man kann auch mal schauen, wenn man ein bisschen im Internet recherchiert, ne, findet man dann auch zum Beispiel hier bei der Nasdaq das letzte Update vom März, was er eben für Positionen hatte. Und da sehen wir eben hier, er hatte in seinem Fonds 34 Positionen, und da hat er dann eben hier sowas wie eine SanDisk gehabt, Bloom Energy, Core Scientific, CoreWave, Iron, und so weiter und so fort. Er hat auch etliche Optionen gehabt, denn er hat etliche Put-Optionen gehabt in seinem Fonds. Und warum hat er die gehabt? Das waren Hedge-Positionen, ne? Dass er gesagt hat, okay, wenn das alles mal runtergeht, dann habe ich eben einen Put auf Nvidia und dann geht es eben nach oben und so weiter. Also das war schon ein wirklich sehr, sehr smart aufgelegter Hedgefonds. beziehungsweise ist es immer noch, und er hat auch ein paar außerbörsische Beteiligungen gehabt, zum Beispiel hat immer noch einen großen Anteil an Anthropic, die ja mit dem Cloud-Modell momentan gerade durch die Decke gehen, auch was die Bewertung anbelangt. So, übrigens da kleiner Fun-Fact am Rande, FTX, der Broker, der pleite gegangen ist, hielt auch einen Anteil an Anthropic. Und die werden heute durch diesen kleinen Anteil an Anthropic, werden die heute mehr wert, als die ganze FTX jemals wert war. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Tesla-Geschichte. Mercedes-Benz hat mal einen 10%igen Anteil an Tesla gehalten. Und der wäre heute auch mehr wert als die ganze Mercedes-Benz-Gruppe zusammen. Aber man hat den irgendwann mal vor Jahren verkauft. So, anyway, darum soll es euch gar nicht gehen. Was ist jetzt aber passiert? Er hatte wirklich den richtigen Riecher. Er hat das richtig, richtig gut gemacht und hat da wirklich für seine Aktionäre enorme Gewinne rausgeholt. Und weil das natürlich gut lief, sind immer mehr Leute aufgesprungen. Keine Kleinanleger. Du konntest als Kleinanleger in diesen Fonds nicht investieren, sondern du musstest selber irgendwie ein Hedgefonds sein, ein großer Geldgeber und so weiter. Und jetzt kam das, dass er natürlich dann mit diesen super Gewinnen und das attracted oder zieht natürlich immer mehr Geld an, ist er dann, ich glaube, im Höhepunkt dieses Jahres war er bei roundabout 40 oder 45 Milliarden Dollar. So ganz genau kriegt man das ja immer nicht mit, ne? Aber so ungefähr so 40 Milliarden Dollar. Also schon eine Größe. Und dann ist etwas passiert und jetzt kommt das große Learning. Nämlich, wir schauen uns mal ein paar Aktien an. Also wir fangen mal an hier mit der SanDisk, ne? Also hier SanDisk sehen wir hier. Die Firma ist erst im Februar 25 an die Börse gegangen. Und die hat dann, als sie an die Börse gegangen ist, ist die dann vom Börsengang an 5.900% gestiegen. 5.900%. Wahnsinn. Aber, wir gucken mal. Zwischenzeitlich in den letzten paar Wochen ist die Aktie eben auch 57% gefallen. Wir schauen uns eine andere an. Die Iron. Die Iron, die war auch, wie gesagt, er hat im September angefangen. Und gehen wir mal davon aus, jetzt hier im September irgendwann hätte er gekauft, ne? Dann ist die Aktie im Hoch 700% gestiegen. Aber von ihrem letzten Hochpunkt aus ist die Aktie dann eben auch bis zum Tief hier 63% gefallen. Und wir wissen alle, was zuletzt zum Beispiel auch in Korea war. Also wenn wir uns mal den Markt in Korea anschauen, der getrieben wird von Samsung, der getrieben wird von Hynix, also auch zwei großen. Da können wir hier mal ganz schnell schauen, wo haben wir hier den Kospi. So, und da sehen wir auch dieser Index, der, wir reden hier von einem Index, ne? Also was ganz, ganz Simplen. Und der ist natürlich auch hier 52% gestiegen und dann aber eben zuletzt auch wahnsinnig kollabiert. So, und jetzt ist Folgendes passiert und vielleicht gucken wir uns noch eine Sache an, nämlich hier IGV, nämlich die Software-Aktien. So, ich nehme jetzt mal einfach hier den Software ETF und da sehen wir, der ist eben vom Hoch zum Tief fast 40% gefallen, einzelne Aktien daraus, ServiceNow, aber auch eine SAP, PayPal, Adobe und so weiter und so fort, ne? Die sind noch deutlich, deutlich mehr gefallen, die sind teilweise 70-80% gefallen und er war die halt short, die anderen waren long. So, jetzt ist ja alles gut und jetzt kommt aber eine ganz, ganz wichtige Sache. Diese 40, 45 Milliarden, die er zuletzt hatte, das war nicht nur eigenes Geld, sondern das war auch geliehenes Geld. Und das ist etwas, was in der Hedgefondsbranche völlig normal ist. Das heißt, der hat nichts Außergewöhnliches gemacht, sondern das machen alle. Und der hat sich also, ja, gibt da auch so ein bisschen unterschiedliche, Berichte. Also hier zum Beispiel, im Manager-Magazin gab es einen Bericht, dass er eben so zwei, drei, vierfach eventuell gehebelt war. So, jetzt überlegen wir mal, zwei, drei, vierfach, das ist ja jetzt nicht so viel. Warum sage ich, das ist nicht so viel? Weil es ganz viele Privatanleger gibt, die sind zehnfach gehebelt. Die haben sich beschwert, als die Europäische Union mal gesagt hat, es sind nur noch, glaub, 30er Hebel in Europa erlaubt. Ne? Früher gab es 100er Hebel, 500er Hebel. Und immer wenn sowas passiert, ist das auf der Oberseite, wenn es gut geht, natürlich hervorragend, aber wenn es runtergeht, Krach. Und jetzt kamen ein paar sehr, sehr spannende Dinge zusammen. Zum einen, und das sehen wir hier nochmal bei den Softwareaktien, die Softwareaktien haben dann angefangen im April diesen Jahres nach oben zu gehen. Das heißt, die sind seither ca. 25% gestiegen. Das bedeutet, du bist short, du hast auf fallende Kurse gesetzt und jetzt steigt das. Du verlierst also Geld mit deiner Short-Position. Gleichzeitig fallen die ganzen Chip-Aktien. Es gibt so einen ETF, den Drum, der aufgelegt wurde und relativ spät erst, der ist erst fantastisch gelaufen. Ne? Also das Ding ist erst innerhalb weniger Wochen hier fast 180% gelaufen. Aber wir sehen das, der ist dann eben auch in 5 Wochen hier fast 50% gefallen, 45%. So, das heißt, du verlierst mit deinen Short-Positionen, du verlierst gleichzeitig mit deinen Long-Positionen und jetzt passiert etwas, dass dein Depot geht runter. Okay, das ist alles gar nicht so schlimm, ne? Wenn du ein paar 100% gemacht hast und der Hedgefonds von Leopold Aschenbrenner ist seit Jahresbeginn immer noch 80% im Plus. Also wir haben Juli jetzt, August, von Januar bis Juli 80% im Plus, obwohl er schon wahrscheinlich mehr als die Hälfte, 2/3 verloren hat. Ja? Also der hat schon einen geilen Job gemacht, aber das wäre nicht das Tragische. Aber jetzt passiert eben das können wir daraus lernen. Nummer 1. Der Hebel hat jetzt dazu geführt, dass der Broker, bei dem du ja dieses Geld aufnimmst, ne, oder über den das läuft, die Prime Broker, die sagen dann, Meister, schieß mal Geld nach. Du musst dann Geld hinterherlegen. Und jetzt hat er natürlich versucht, neue Gelder einzuwerben. Und jetzt kam etwas, und das ist, glaube ich, den meisten Privatanleger nicht bewusst. Die meisten Privatanleger denken ja immer, ja, da gibt es so die bösen Hedgefonds und Goldman und JP Morgan und Citadel und so weiter. Citadel, merkt euch mal den Namen, kommen wir gleich noch drauf. Und die gehen auf meine Stops. Glaubt mir, das interessiert die überhaupt nicht. Ne? Wo du, wo ich, wo wir einen Stop hinlegen, das ist denen sowas von egal, weil wir für die nur Peanuts sind, nicht wahrnehmbare Dinge. Aber wenn ein Hedgefonds, der 40 Milliarden groß ist, unter Druck kommt, ne, dann stürzen die sich drauf. Das heißt, die Großen nehmen den Großen das Geld weg, nicht den Kleinanlegern. Ganz wichtige Lektion auch, ne, dass man mal aus diesem Jammern rauskommt, oh, die bösen Hedgefonds haben hier wieder einen Stop genommen. Nein, aber wenn sowas Großes hier passiert, da sind die Jungs dabei. Jetzt kam noch dazu, dass auch der südkoreanische Aktienmarkt, Samsung, Hynix, brutal gehebelt war. Das heißt, viele Kleinanleger haben da Hebel reingemacht und haben dann eben Margin Calls bekommen. Ne? Jetzt ist das so, bei einem Hedgefonds, da bekommst du den Anruf vom Prime Broker und er sagt, du musst 1 Milliarde, 5, 10 nachschießen. Du hast aber ein bisschen Zeit. 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Ne? Hast du Zeit. Als Privater, wenn der Margin Call kommt, dann hast du ein paar Minuten, wenn du Glück hast, Zeit. Es kann auch sein, der Margin Call kommt und die legen das auf der Stelle um. So, das heißt, Hebel ist okay, wenn du aber als Privatanleger den Hebel in den Drawdown hineinhältst, kann dir das ganze Ding um die Ohren fliegen. So, Leopold Aschenbrenner hat es nicht geschafft, neues Geld zu akquirieren und jetzt ist eine wirklich wilde Sache passiert. Letzte Juliwoche, Sitzung der Federal Reserve. Amerikanische Notenbank und es war relativ klar, dass die Notenbank die Zinsen nicht wird anheben, ne, sondern dass die Zinsen so bleiben. Und steigende Zinsen sind immer ein Problem für junge Unternehmen, die viel auf Kredit unterwegs sind, ne, für ein Wachstum, also für so Wachstumsunternehmen. Deswegen sehen wir auch immer, wenn zum Beispiel Zinsen steigen, leiden Wachstumsunternehmen deutlich mehr als beispielsweise Value-Unternehmen, die nicht so sind. Warum? Viele Wachstumsunternehmen haben ja noch keinen Gewinn. Und dann sagt man, okay, was müssen die denn in der Zukunft machen? Und dann zinst man das ab. Man sagt, okay, die werden in 10 Jahren aber so und so viel Gewinn machen. Und dann zinst man das mit den aktuellen Zinsen ab. Wenn es jetzt aber höhere Zinsen gibt, dann funktioniert das immer noch mit der Abzinsung, aber dann fallen die Preise halt, ne, weil dann der Faktor ein anderer ist. So, und jedenfalls an dem, ich glaube Mittwoch war es, es war relativ klar, dass die Notenbank die Zinsen nicht erhöhen wird. Jedem war das klar. Und jetzt kommt die wirklich verrückte Story, nämlich der Kollege hier, und zwar, das ist Ken Griffin. Und Ken Griffin ist unter anderem Gründer und Inhaber von Citadel. Und Citadel ist einer der größten Hedgefonds der Welt, ist auch einer der größten Market Maker der Welt. Und Citadel, einer der Analysten von Citadel, hat dann am Dienstag plötzlich eine Nachricht rausgehauen. Nach unseren internen Recherchen gehen wir davon aus, dass die Federal Reserve morgen die Zinsen anheben wird. Und was ist jetzt passiert? Alle plötzlich so: Oh mein Gott, Citadel, das ist nicht irgend so ein Verein, ne? Das ist nicht irgend so ein windiger Analyst. Wenn die sagen, keine Ahnung, was die unter Verwaltung haben, Unmengen an Milliarden, ne? Wenn die plötzlich sagen, die Fed hebt die Zinsen an, da wird was stimmen. Alle zack auf den Knopf gedrückt und natürlich auch die ganzen automatischen Handelsprogramme drücken auf den Knopf und verkaufen. So, die Aktien fallen noch mehr, noch mehr, noch mehr, insbesondere eben diese Wachstumsaktien, diese ganzen Aktien, die eben auch Leopold in seinem Depot hatte. Und jetzt ist eins passiert: er konnte die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen. Und jetzt geht so ein Hedgefonds aber nicht her und sagt: Okay, dann verkaufe ich eben meine Aktien, sondern er sucht dann jemand, der ihm seine Portfolios abkauft. Und was ist passiert? Wer hat spannenderweise dann einen Großteil des Portfolios von Leopold Aschenbrenner übernommen? Citadel. Citadel hat dann einen Großteil dieses Portfolios übernommen. Und zwar nochmal zu deutlich tieferen Preisen. Ne? Also wenn ihr sagen: Hey, wir kaufen für 5 Milliarden, für 10 Milliarden, kaufen wir dir dein Portfolio ab, aber nicht zu dem Preis, was es jetzt an der Börse wert ist, sondern wir nehmen es dir sofort ab, du kriegst sofort Geld, aber wir wollen nochmal 10% weniger bezahlen. Ne? Und wenn du in so einer Situation bist, dann machst du das auch. Dann verkaufst du auch, weil sonst bist du pleite. Okay? So. Und Citadel hat die Dinger alle gekauft. Die Fed hat erstaunlicherweise die Zinsen nicht erhöht. Wer hätte das gedacht? Und am nächsten Tag sind die Aktien, oder schon an dem Tag, als die Fed nicht erhöht hat, ich glaube Mittwoch ging das dann schon los, sind die Aktien alle gestiegen. Und Citadel hat innerhalb von Tagen, ein paar Tagen, Milliarden an Dollar verdient. Ne? So, wichtige, wichtige Learnings aus dieser ganzen Sache. Nummer eins. Man könnte jetzt sagen, Leopold Aschenbrenner lag falsch mit seiner These. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat, es wird die Zukunft zeigen, aber er hat die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Das heißt, long die Goldkrähe oder die Schaufelverkäufer, Short Software könnte auch für die nächsten Jahre weiterhin ein relevanter Trade sein. Also, das heißt, er lag richtig, ist am Ende trotzdem nicht pleite, aber er hat den Fonds schon ziemlich an die Wand gefahren. So, also erstes Learning: Du kannst richtig liegen und verlierst am Ende trotzdem, weil Punkt Nummer eins, du darfst eben nicht, wenn du langfristig investierst, überhaupt wenn du investierst, den Hebel zu hoch machen. Und wie gesagt, der Fonds hatte vielleicht einen Hebel von 3 oder 4. Ne? Viele Privatanleger sind mit deutlich größeren Hebeln unterwegs und haben noch nicht mal Ahnung. Das kommt ja noch dazu. So. Und das wird allen über kurz oder lang das Genick brechen, die mit diesen großen Hebeln unterwegs sind. Es geht gar nicht anders. Es ist quasi ein Naturgesetz. Ne? Du wirst, wenn du zu große Hebel hast, über kurz oder lang dein Geld verlieren. So. Also, Learning Nummer zwei: Du darfst in spekulativen Dingen unterwegs sein. Das ist völlig okay. Aber wenn du spekulative Dinge, wie beispielsweise diese ganzen Firmen, die noch kein Geld verdienen, wo du nur die Zukunft kaufst, wenn du das auch noch hebelst, wenn du das auch noch besonders, ne, mit Optionen und was weiß ich, wenn du das noch extra machst, dann wird dir es über kurz oder lang die Hosen ausziehen. Weil du in der Regel nicht in der Lage sein wirst, schnell genug aus diesen Positionen rauszukommen. Und wir haben das ja gesehen, wir haben das bei uns auch immer in der Academy zu allen immer gesagt: Hey, wir können diese Dinge nicht traden vernünftig, weil wo willst du denn da den Stop hinsetzen, wenn die am Tag 10% schwanken? Das heißt, wenn du das machst, dann musst du sagen: Ich kaufe die jetzt, setze eine Summe Geld rein und dann muss ich auch große Schwankungen aushalten. Und wenn du das aber hebelst, dann ist eine große Schwankung eben, wenn du jetzt sagst: Ich muss auch mal 30% Schwankung aushalten. Ich habe das Ding aber mit 3 gehebelt, na, dann bedeutet das eben, dein Konto kann auch mal weg sein. Obwohl du richtig liegst, obwohl du alles richtig gemacht hast. Ne? Deswegen achte bitte darauf: Hebel ist okay. Es gibt überhaupt kein Problem mit Hebel. Anfänger sollten Hebel 100% vermeiden. Und die, die ein bisschen weiter sind, sollten Hebel immer nur dann anwenden, wenn das Underlying nicht schon selber an sich durch seinen intrinsischen Wert wahnsinnig gehebelt ist. Ne? So. Und es gibt auch noch eine weitere Lehre. Und zwar, jetzt könnte man ja sagen, ah, der Griffin von Citadel, der hat denen die Hosen ausgezogen. Ja, hat er. Das hat er gemacht. Ne? Und er hat aber eine Sache begriffen, nämlich in einer Krise, und das war definitiv eine Krise in diesem Teilsegment des Marktes, brauchst du eins. Eine gewisse Skrupellosigkeit, ne? Mit dieser Meldung, ja, die Fed wird wahrscheinlich erhöhen. So. Übrigens, wer mehr über Citadel wissen will, kann auch mal den Film Dump Money anschauen. Vor einigen Jahren gab es ja schon mal in der Pandemie gab es ja schon mal so eine Aktion, ne, mit GameStop. Auch da war Ken Griffin mit beteiligt, mit so einer ähnlichen Aktion. Das heißt, du brauchst vielleicht eine gewisse Skrupellosigkeit. Jetzt hast du und ich, wir haben die nicht, wir haben auch nicht die Möglichkeiten. Aber was hatte er? Er war liquide. Das heißt, der konnte dann auch hingehen, Aschenbrenner hat dringend Geld gesucht und niemand am Markt hatte Geld oder wollte ihm Geld geben. Und wenn du liquide bist, wenn du Cash hast, wenn du Möglichkeiten hast, Geld zu generieren, und gerade für dich als Unternehmer, als Selbstständiger, sollte das unglaublich wichtig sein. Du musst einfach wissen, ich habe da irgendwo noch 100, 200.000 Euro liegen. Und wenn es Situationen am Markt gibt, wo keiner mehr Geld hat, aber du hast das Geld, dort wird das große, große Geld gemacht, weil du dann dir wirklich Schnäppchen sichern kannst. Und sei es hier am Aktienmarkt, sei es aber natürlich auch draußen im Business. Dein Konkurrent geht pleite oder es steht kurz vor der Pleite und du sagst, hey, ich nehme dir deinen Laden ab, aber der war mal 10 Millionen wert, ich biete dir aber nur 3. Ist das unverfroren? Definitiv ist das unverfroren. Hat's Erfolg? Wahrscheinlich schon. Und so werden große Vermögen gemacht. Das kann man jetzt, ne, schreibt das mal in die Kommentare, findet es moralisch gut oder schlecht. Fakt ist aber, du brauchst Liquidität. Und deswegen, du musst immer im Unternehmen eine Liquiditätsreserve haben für solche Fälle. Und damit meine ich jetzt nicht der Privatanleger, der 20.000 Euro hat und der dann sagt, ich habe aber 20% zur Seite, damit ich investieren kann. Das ist Bullshit, das braucht ihr nicht. Wenn du aber großes Konto hast, 1 Million, 2, 5, 10, ne, was auch immer, dann wäre es schon gut, wenn du weißt, und das sollte bei so einer Summe auch kein Problem sein, dass du sagst, okay, wenn es hart auf hart kommt, wenn es draußen Gold regnet, wenn es Geld regnet, ne? Warren Buffett hat das mal gesagt, wenn es Geld regnet, musst du die Eimer rausstellen und nicht die kleinen Löffel. Dann musst du eben in der Lage sein, auf die Schnelle, und zwar so hier, ein paar hunderttausend Euro rauszuziehen. Wenn du das schaffst, ne, dann sind Krisen, dann sind Markteinbrüche gigantische Geldmaschinen. Du musst nur geduldig sein, du darfst den Hypes nicht hinterherrennen, du musst so ein bisschen lauern und dann wird das auch was. Also, wahnsinnig tolle Story. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, recherchiert das Ganze nochmal ein bisschen, lest da ein bisschen was nach, vorurteilsfrei und geht an diese Sache immer so ran, dass ihr sagt, was kann ich daraus lernen? Macht nicht diese Dinge, da sagt, das ist ein 24-jähriger Spinner, das ist hier Ken Griffin, das ist ein Hedgefonds-Milliardär, ein Abzocker. Lasst dieses alles weg und sagt, okay, was hat der denn gemacht? Was hat der gemacht? Was hat der für Fehler gemacht? Was kann ich daraus lernen? Was hat der richtig gemacht? Was kann ich daraus lernen? Und so lernt ihr am meisten über Börse. Das ist 1000-mal besser, als wenn ihr sagt, oh, du musst jetzt diese oder jene Aktie kaufen. Das ist alles, ne, das ist eine Momentaufnahme. Aber hier lernst du Lektionen, die du immer und immer wieder anwenden kannst. Und deswegen lohnt es sich, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Deswegen ist es wahrscheinlich das längste Video, was wir seit über einem Jahr gemacht haben. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg und Servus.